SWR 2 Essay.
Heinrich Detering habe ich als Autor eines dicken und ziemlich klugen Buches über Bob Dylan kennengelernt. Als ich es las, verstand ich zum ersten Mal, was es mit dem Mythos Bob Dylan auf sich haben könnte und warum Dylan eigentlich den Literaturnobelpreis erhalten hat. In einem der vielen Interviews, die Detering über dieses Buch gab, wurde er gefragt, worüber er, der doch eigentlich Germanist in Göttingen sei, denn noch schreiben wolle. Seine Antwort lautete: Elvis Presley. Und so eine Aussage ist für einen Radio-Essay-Redakteur natürlich ein Quasi-Auftrag. Und es hat geklappt. Heinrich Detering, der vielfach ausgezeichnete Autor, Mitglied verschiedenster Akademien, Jurymitglied unter anderem des Büchner-Preises, des Kleist-Preises und so weiter, Heinrich Detering hat für SWR 2 einen dreiteiligen Essay über Elvis geschrieben. Worum geht es im ersten Teil? Um eine Art Ehrenrettung. Denn seit es den kulturkritischen Begriff der Cultural Appropriation gibt, wird Elvis Presley oft als ein abschreckender Musterfall einer Aneignung genannt, die auf eine Enteignung hinauslaufe, auf eine Durchsetzung kultureller Macht der weißen Mehrheit. Aber Elvis kommt nicht von der einen Seite, um sich der anderen zu bemächtigen, sagt Detering. Er lebt von Anfang an in der amphibischen Zwischenwelt der Rassen und der Klassen. Im ersten Teil seines dreiteiligen Essays über Elvis Presley schildert Detering den Aufstieg Presleys als motiviert vom Ausbruch des Anderen, des Unmöglichen, des Verbotenen, des Tabus. Hören Sie Elvis 1 im Zwielicht, der Aufstieg. Essay von Heinrich Detering. Regie Alexander Schumacher. Mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2.
Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley. Let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
It's fine. How are you, sir?
You all geared up with your band there to let us hear your songs?
Well, I like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
No, I'm ready.
We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama, just any way you do. That's all right, it's all right. That's all right, Mama, any way you do.
Was der 19-jährige Junge mit dem irgendwie hinterwäldlerisch klingenden Vornamen Elvis 1954 und 1955 auf den kleinen Bühnen von Texas und den alten Südstaaten vollführte, mit auffallender Kleidung, einer gestylten Pomadefrisur und exzentrischen Tanzbewegungen, das begeisterte das Publikum und brachte die Veranstalter in Verlegenheit. Frank Page zum Beispiel, der gerade den jungen Shootingstar angekündigt hat. Page moderierte die populären Country-Konzerte, die in Shreveport, Louisiana, unter dem Namen Louisiana Hayride nicht nur ein buntes Konzertpublikum anlockten, sondern auch die regionalen Radiosender. Frank Page stellte den jungen Mann mehrmals vor und jedes Mal suchte er ein besseres Wort für den New Distinctive Style, den das Hayride-Publikum so bejubelte. Vielleicht ist es eine Art Folkmusik mit Beat.
Few months ago, the young fellow first made his appearance here on the stage of the Louisiana Hayride, who may well change the complexion of folk music. He sure put a beat in it, there's no question about that. Become real popular all over the southern and southwestern and southeastern part of the United States. Name is Elvis Presley, and there's a hall.
Oder ist es eine neue Form von Jazz? Ein Western-Bob vielleicht, aus dem Hinterland der Hillbillies. Eine Mischung aus Jazz und Country und Western.
The bopping hillbilly, his name is Elvis Presley.
Okay, man.
Yeah, that makes it better. Well, that's fine. Elvis, you are Sort of a bebop artist more than anything else, aren't you? Is that what you'd call you?
Well, I never have given myself a name, but a lot of the disc jockeys call me bopping hillbilly and bebop. I don't know what.
Sort of a combination of things, but I've seen you perform, and you're a terrific performer.
Well, I heard the news. Last good to rockin' tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good to rockin' tonight.
Niemand hätte genau sagen können, was Western Bob eigentlich sein sollte. Oder Folk Beat Music. Oder ein Bopping Hillbilly. Als Elvis im Sommer 1955 beim Jimmy Rogers Country Festival in Mississippi angesagt werden soll, erinnert der Moderator an den Aufruhr, den diese Musik neuerdings unter Country-Fans verursacht habe. Und fragt sich, ob das überhaupt noch Country Music sei.
Recently, a young fella joined the Louisiana Hayride down in Shreveport, Louisiana. And he caused quite an uproar. We never have definitely settled exactly what kind of music he sings. We call it country music, but it sure is a lively country. We'd like to introduce Elvis Presley.
In den Zeitungen las man, es sei Rockabilly. Was das Trio aus Elvis, dem Leadgitarristen Scotty Moore und dem Bassisten Bill Black da veranstalte. Immerhin hatte der populäre Radio-Disc-Jockey Alan Freed schon vor 3 Jahren das Wort Rock'n'Roll eingeführt. Aber das war auf Hits wie Bill Haley's Rock Around the Clock gemünzt und passte auch nicht hierher. Denn Elvis' Sound beruhte offensichtlich auf Country-Klängen und auf Blues- und Gospel-Gewohnheiten zugleich. So hört sich ein Country-Klassiker an, wenn er vom 19-jährigen King of Western Bob gesungen wird. Ein Sänger mit einer akustischen Rhythmusgitarre, eine elektrische Gitarre und ein Bass. Kein elektrischer, sondern ein akustischer, großer Stand-up-Bass. Ein Schlagzeug fehlt.
We had a guitar, a bass and another guitar. And it went like this.
Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just anyway.
Statt eines Schlagzeugs spielt Bill Black den Bass, als sei er ein Schlaginstrument. Die Saiten werden so gezupft und geschlagen, dass sie hörbar auf das Holz des Klangkörpers zurückprallen. Slap Bass heißt diese Technik. Sie hat einen genau bestimmbaren kulturellen und sozialen Ort. So musizieren diejenigen, die für ihr Zusammenspiel wenig Platz und für ein Schlagzeug kein Geld haben. Und das sind in den Südstaaten der 30er, 40er und 50er Jahre die Afroamerikaner. An ihren Treffpunkten auf der Straße, zum Beispiel beim Barbier, der auch Drinks ausschenkt. Das Barrel House hat dieser Spielweise darum den populären Namen gegeben. Der Slap Bass ist ihr auffälligstes akustisches Signal. Einmal führt Elvis' Gesang eine Art Dialog mit dieser Technik. Dann löst sich der Text ganz und gar in rhythmische Dynamik auf. Bei Elvis und seinen beiden Mitspielern geht der Blue Moon of Kentucky im Rhythmus des Slap Bass auf. Unromantisch und bizarr. Und wie die Melodie, so zerlegt Elvis auch den Text, nimmt ihn auseinander und setzt ihn neu zusammen. Gleich zu Anfang schon die beiden Titelwörter Blue Moon. 3-mal stößt er sie atemlos hervor. Und dann erst kommt der erste Vers. Der Song, dessen Material er so behandelt, ist einer der beliebtesten Titel der klassischen Country-Music. Der Bluegrass-Hillbilly Bill Monroe hatte ihn 1947 so gesungen.
Kentucky, keep on shining.
Hört man dagegen Elvis 1954, begreift man, warum den Moderatoren dafür die Worte fehlen. We call it country music, but it sure is a lively country, hat der ratlose Ansager gesagt. Tatsächlich war das Land, aus dem diese Musik kam, nicht mehr wiederzuerkennen. Train I ride, 16 coaches long. In einem Holzschuppen mit nur zwei Zimmern war Elvis am 8. Januar 1935 zur Welt gekommen. Als überlebender Bruder eines totgeborenen Zwillings im Armenviertel der Stadt Tupelo, Mississippi. Sein Vater Vernon verdiente etwas Geld als Gelegenheitsarbeiter. Seine Mutter Gladys hatte saisonweise als Pflückerin in den Baumwollfeldern gearbeitet. Als Elvis 3 Jahre alt ist, begeht sein Vater eine Scheckfälschung. Zusammen mit 2 Freunden fälscht er den 4-Dollar-Scheck, den einer der reichsten Männer der Stadt ihm für ein Schwein gezahlt hat, in einen 40-Dollar-Scheck um. Das Urteil, das eine kalte Klassenjustiz über ihn verhängt, ist eine 3-jährige Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit. Gladys und Elvis werden aus ihrer Hütte geworfen und müssen fortan bei Verwandten unterkommen. Nach Vernons vorzeitiger Entlassung zieht die Familie across the tracks, an den Rand des von Schwarzen bewohnten Viertels Shacharach. Die Presleys sind angewiesen auf Lebensmittelgeschenke von Nachbarn und Freunden. Als die Familie sozial noch weiter absteigt, zieht sie in die North Green Street, im elendsten Stadtviertel. On the Hill, eine Black Neighborhood, in der auch arme weiße Familien wohnen. Die haben noch immer vergleichsweise bessere Aufstiegschancen als die Schwarzen, zum Beispiel durch Schulbesuch. Selbst Straßenseiten können hier noch Grenzen markieren. Aber Elvis' Eltern wohnen nicht nur in nächster Nähe zur schwarzen Unterschicht, sie arbeiten auch Seite an Seite mit Schwarzen und verarmten Weißen. Ihr Sohn lernt, noch bevor er in die Schule kommt, dass in dieser Welt Hautfarbe und Klassenzugehörigkeit, Race and Class, unauflöslich ineinander verschränkt sind. So sehr auch die Gesetze und die Gewohnheiten auf einer strikten Segregation beharren. Auch wenn die Einzelheiten über Elvis' frühe Jahre sich oft im Zwielicht der Legende verlieren, so haben Kindheitsfreunde doch glaubwürdig davon erzählt, wie Elvis als 11- und 12-Jähriger in den Kaufmannsladen eines schwarzen Nachbarn lief, mit dem poetischen Namen Ulysses Mayhorn, wo sich eine Jazzband traf, um zu musizieren. 21 drums on a whole bass horn. Wie er von der weißen Pfingstkirche, in die Gladys ihn schickte, hinüberlief in die Kirche der Schwarzen, um einer anderen Art von Gospel zu lauschen. A whole lot of shaking going on. Wie Elvis und ein schwarzer Nachbarjunge ins selbe Kino gingen, aber durch getrennte Eingänge. Blues-Gitarristen wie Willie C. Jones, Charlie Reese und Lonnie Williams spielten bei Partys und an den Straßenecken des Shacharach-Viertel. Es ist schwer vorstellbar, dass der musikbegeisterte Halbwüchsige davon nichts mitbekommen haben sollte. Zugleich aber zieht es ihn auch zur Country-Music, die er aus dem Radio und durch weiße Mitschüler kennenlernt. Der Country-Sänger James Osborne, alias Mississippi Slim, ist der Bruder eines Mitschülers. Er ist einer von denen, die das Schmähwort Hillbilly für die singenden Hinterwäldler, ungebildet, provinziell und primitiv, zum Slogan eines unverdorbenen, ländlich-sittlichen weißen Amerika umdeuten werden. In seiner lokalen Radiostation tritt Elvis, der in der Schule an einem Gesangswettbewerb teilgenommen hat, zum ersten Mal als Sänger einer sentimentalen Ballade auf. Old Shep, der schmalzigen Geschichte eines Jungen, und seines Schäferhunds. When I was a lad. Der Zweite Weltkrieg bringt die Presleys in neue, bessere Lebensverhältnisse. In Memphis, Tennessee, findet Vernon Arbeit in der Rüstungsindustrie. Im Herbst 1948 zieht die Familie nach. Die Förderprogramme, denen die Presleys eine Wohnung verdanken, gelten nur für arme Weiße. Aber in Memphis pulsiert die schwarze Musikkultur wie an nur wenigen Orten in den USA. Entlang der Beale Street reihen sich die Musikclubs, Kneipen und Modeläden aneinander, in denen eine selbstbewusste schwarze Gegenkultur entsteht. Sie zieht den heranwachsenden Elvis magisch an. Der mittelmäßige Schulabsolvent, der sich sein Geld mittlerweile als Lastwagenfahrer eines Elektrounternehmens verdient, jetzt bestaunt er im Modeladen der Lansky Brothers zum ersten Mal die flamboyante Kleidung in Schwarz und Pink, die er später auf der Bühne tragen wird, kleidet und frisiert sich, wie es die schwarzen Stars in den Clubs tun, in die er regelmäßig geht. Der Bluesmusiker B.B. King hat sich später daran erinnert, wie er dem noch unbekannten, aber auffallenden weißen Jungen im Club Handy begegnet sei. Sich nicht zu verstecken, sondern sich im Gegenteil mit seinen Schwächen auffällig zu machen, mit Selbstbewusstsein zu provozieren. Der Einzelgänger aus dem Subproletariat von Tupelo lernt von den schwarzen Jazz- und Bluesmusikern in Memphis, wie man ein Stigma in eine Auszeichnung verwandeln kann. In Memphis lernt Elvis außer den Vorbildern aus der Musik eines alten ländlichen Amerika noch andere, neue Vorbilder kennen, die in der urbanen Welt des weißen Showbusiness und im Fernsehen zu Hause sind. Tony Curtis, Marlon Brando, Dean Martin. Aus diesen Lieblingen der weißen Mittelklasse, den Musikern der schwarzen Blues-Szene und Comicstrip-Helden wie Captain Marvel, setzt Elvis das Bild zusammen, nachdem er sich nun nach und nach selbst stilisiert. Dazu gehören die schwarz gefärbten und gegelten Haare, die Koteletten und das Blitzemblem als eine Art Abzeichen, die bunten Klamotten und vor allem die akrobatischen Bewegungen seiner Stimme, die zwischen Dean Martins schmeichelndem Gentleman-Tenor und den Blues-Manierismen balancieren und die den Gospel von Tupelo nicht vergessen haben. Die Tanzbewegungen, die ihm dabei, wie er später glaubwürdig versichert hat, erst auf der Bühne spontan einfallen, als nehme er die Impulse der rhythmischen Musik mit dem ganzen Körper auf. Diese Tanzbewegungen imitieren das, was in den halbseidenen Clubs von Memphis die Stripperinnen beim Table Dance vollführen. Wenige Jahre später, da ist er schon ein Weltstar, wird er in seiner berühmtesten Filmtanzszene buchstäblich einer Striptease-Stange tanzen. Im Gangster-Outfit. In einer Gefängnisszenerie. Für diese Szene im Film Jailhouse Rock hatte die Produktionsfirma eigens einen Choreografen eingestellt, der mit Elvis die Tanznummer einüben sollte. Es endete damit, dass Elvis dem Choreografen seinen eigenen Tanzstil beibrachte und die Nummer selbst inszenierte. Was der 19-Jährige 1955 zum ersten Mal auf den kleinen Bühnen der Südstaaten und dann im Fernsehen aufführt, das ist so etwas wie eine Verselbstständigung des Körpers gegenüber seinem Besitzer. Als übernähmen Hüften, Bauch und Beine selber die Regie und rissen den Sänger mit. Das ist atemberaubend lasziv und sinnlich und offensiv sexy. Und es verwirrt die Geschlechtergrenzen in derselben Weise, in der sein Gesang die Grenzen von Class and Race verwirren wird. Und das alles im traditionsbewussten Country-Heuschober in Louisiana. Begeistert sind nur die jungen Leute. Als Elvis dieselbe Show im Ryman Auditorium in Nashville aufführt, in der Grand Old Opry, dem allerheiligsten des Country Establishment, erntet er Empörung und Abscheu. Wer Elvis' erste Aufnahmen heute hört, wird Ohrenzeuge einer musikalischen Revolution, die zu einer sozialen und einer Kulturrevolution wurde. Der Anfang von Milkau Blues Boogie, einem Blues-Klassiker von Sleepy John Estes und Robert Johnson, spielt das selbstbewusst und selbstironisch vor. Nach der bedächtigen ersten Strophe unterbricht Elvis die Aufnahme und fängt nochmal ganz neu an.
Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she's low. Now if you saw my milk cow.
Es gibt glaubwürdige Zeugnisse dafür, dass die ersten Hörer, die diesen Aufnahmen im Radio begegneten, nicht wussten, ob der Sänger schwarz oder weiß war. Als der Radio-DJ Dewey Phillips in seiner Radioshow in Memphis das allererste Interview mit Elvis führte, fragte er beiläufig, auf welche Highschool er eigentlich gehe. Nicht, dass das irgendwen interessiert hätte. Es deutete nur unmissverständlich an, dass der Befragte ein Weißer sein musste. Selbst Dewey Phillips, ein engagierter Gegner der Rassentrennung, nicht nur in der Musik, fand diese Frage notwendig. Denn von der Zuordnung zu schwarz oder weiß hängt in diesen frühen 50er Jahren in den amerikanischen Südstaaten alles ab. Die Radiostationen sind, ebenso wie die Plattenfirmen und überhaupt der Alltag, strikt nach Hautfarben getrennt. Neben dem weißen Mainstream gibt es die schwarze Race Music. Schon die Bezeichnung unterstellt, dass nur die dunkle Haut eine abweichende Rasse markiere. Weiß erscheint dagegen als das Normale, die Norm. Nur ein weißer Plattenproduzent in Memphis verdiente sein Geld damit, diese musikalische Apartheid zu ignorieren. Sam Phillips, wie der übrigens nicht mit ihm verwandte Radio-DJ Dewey Phillips, hatte sein Geschäft mit dem Werbeslogan gegründet »We record anything, anywhere, anytime«. Wer die Acetatpressung einer eigenen Aufnahme aus dem Studio gleich mit nach Hause nehmen wollte, konnte sie hier für $3.98 anfertigen lassen. Es gab in der Stadt Studios, die das billiger machten. Aber nur bei Sam Phillips, der das Studio für private Aufnahmen mit einem kommerziellen Label namens Sun Records verband, bestand die Aussicht, bei dieser Gelegenheit womöglich als Talent entdeckt zu werden. Der Junge, der 1953 in dieser Hoffnung zwei Acetate aufgenommen hatte, auf denen er sich selbst auf der Gitarre begleitete, hatte seither halb erwartungsvoll, halb resigniert im Studio vorbeigeschaut, auf der Suche nach neuen Aufnahmegelegenheiten. Bald war der 18-Jährige ein guter Bekannter von Sam und seiner Mitarbeiterin Marion Keisker. Elvis' Ausdauer war begründet. Denn so beengt Sam Phillips' Studio an der Union Avenue 706 aussieht, das heute ein Museum ist und ein National Historic Landmark der USA, so findig hatte es sich gezeigt, was neue musikalische Wege anging. Phillips hatte seine Karriere in Memphis als Radiomoderator begonnen. Nebenbei nahm er in seinem kleinen Memphis Recording Studio Songs schwarzer Musiker auf, die er dann unter anderem an das Blues-Label Jazz Records verkaufte. Er hatte 1951 Ike Turner entdeckt, dann die ersten Singles von Howlin' Wolf und Rufus Thomas aufgenommen und die meisten der frühen Songs von B.B. King. Bei Sam Phillips hatte Little Junior Parker zum ersten Mal Mystery Train eingespielt. Seither verfolgte Sam beharrlich das Ziel, die getrennten Bereiche von Schwarz und Weiß zusammenzubringen. Dabei reichte sein Einfluss nie über die Südstaaten hinaus. Von Tennessee bis Osttexas kannten ihn Käufer und Radiostationen weiter vorerst nicht. 1952 hatte er sein eigenes Label gegründet, Sun Records. Als Entdecker und Produzent war Phillips, der aus der Not seiner Armut die Tugend der Einfachheit machte, ein Genie. Das regionale Kleinunternehmen Sun wurde neben dem stets berühmteren Jazz eines der entdeckungsfreudigsten Blues-Labels und veränderte die Musikgeschichte wie vielleicht kein anderes Studio der USA. Und Phillips war es auch, der dann nach Elvis weiße Musiker wie den jungen Roy Orbison zuerst unter Vertrag nahm. Und der schließlich auch Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash berühmt machte. Er habe während all dieser frühen Jahre immer nur einen unmöglichen Gedanken obsessiv verfolgt, hat Sam Phillips später oft erzählt.
Ich sagte mir, ja, so war's. Mann, ich muss einen Weißen finden, der das Gefühl und die Essenz eines Blues-Songs, eines schwarzen Blues ausdrücken kann. Es würde meine Basis erweitern.
Einen Weißen in sein Studio zu holen, der singe wie ein Schwarzer. Und mit dessen Hilfe sich die Rassenschranken wenigstens in der Musik ein für alle Mal beseitigen ließen. Für Sam Phillips war das zuerst wirtschaftliches Kalkül. Aber es war auch Ausdruck einer politischen Überzeugung. An jenem 5. Juli 1954, der in die Musikgeschichte eingegangen ist, hatte der probeweise endlich einmal zu Aufnahmen ins Studio geholte Elvis zunächst wieder ein paar Schnulzen ausprobiert. Als gehöre es sich, auf die Einladung zum Singen mit immer denselben artigen Mainstream-Titeln zu antworten. In einer Aufnahmepause, später am Abend, alberte er dann mit Bill und Scotty herum und improvisierte aus heiterem Himmel die Bluesnummer »That's Alright, Mama«. Scotty Moore hat die Szene in seiner Autobiografie so geschildert.
Gegen Mitternacht machten wir eine Pause. Es war spät und wir alle mussten am nächsten Tag arbeiten. Vielleicht sollten wir Schluss machen und es morgen nochmal versuchen. Wir hatten uns in eine Art Feierabendträgheit eingelullt, als Elvis plötzlich aufsprang und anfing, etwas auf seiner Gitarre zu spielen. Das heißt, so erinnere ich mich jedenfalls, er schlug förmlich auf diese Gitarre ein. Dann fing er an, einen Blues-Song zu singen, den Arthur Crudup um 1940 aufgenommen hatte, »That's All Right, Mama«. Bill, der auf seinem Bass hockte, sprang auf, als Elvis anfing und stimmte ein. Dann kam auch ich dazu. Das schnelle Tempo traf meinen Nerv. Ich mochte schnelle Musik. Jahrelang hatte ich mir deshalb Gitarrenlicks für schnelle Songs ausgedacht und nicht gewusst, wohin damit. Erst als Elvis wie wild seine Gitarre schlug, wurde es mir plötzlich klar.
In diesem Augenblick, so sagt die Legende, sei Sam Phillips hinter seiner Glasscheibe hervorgestürzt und habe gerufen, was immer das gerade war, macht es nochmal. Der weiße Junge aus dem Shack-A-Rack hatte sich als das gesuchte Wunderkind erwiesen. Ganz so zufällig wie in der Legende war Elvis' Improvisation vielleicht nicht. Sie entsprang einer Erfahrung, die seine Lebenswirklichkeit seit 19 Jahren bestimmt hatte. Der Erfahrung eines sozialen Außenseiters aus der Unterschicht, der an der Grenze zwischen schwarzen und weißen Stadtvierteln und Kulturen aufgewachsen war. Ein schüchterner Junge mit wacher Auffassungsgabe und der Sehnsucht, aus den vorgeschriebenen Verhaltensmustern auszubrechen. Nicht nur in der Musik, aber doch zuerst dort. Denn die Musik war sein Rückzugsort gewesen, von Kindheit an. Wer auch immer er sein wollte, in der Musik probierte er es aus.
If you find your sweetheart in the arms of a friend.
Wie selbstverständlich waren das, sobald ältere Weiße ihm zuhörten, die süßlichen Balladen gewesen. Von Old Chap in der Schule bis zu That's When Your Heartache Begins bei Sam Phillips. Für dieses Genre hatte Sam ihn an jenem Juliabend ins Studio gerufen. Und Elvis selbst hatte bis zu diesem Augenblick offenbar nicht einmal an die Möglichkeit gedacht, dass sich aus einem sozialen Stigma und seiner musikalischen Bewältigung etwas Öffentlichkeitsfähiges machen ließe. Was erst in der Aufnahmepause aus ihm herausbrach, war das andere, das offenbar von weit her kam und im intimen Innenraum eingesperrt gewesen war. Das Unmögliche, das Verbotene, das Tabu.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you.
That's All Right, Mama war die A-Seite der ersten Single, die Elvis bei Sun veröffentlichte. Blue Moon of Kentucky war die B-Seite. Einerseits also ein populärer weißer Country-Song, verwandelt in eine atemlose Rhythm-and-Blues-Nummer. Andererseits eine genauso klassische Blues-Nummer von Big Boy Arthur Crudup für die Race-Abteilung der Plattenfirma RCA Victor.
Well, now, that's all right now, Mama. That's all right for you. That's all right, baby. Any way you do, now, that's all right.
Wieder singt Elvis gegen fast alles an, was den Song zuvor ausgemacht hatte. Nur ist der Effekt jetzt die genaue Umkehrung dessen, was er mit Bill Monroes Country-Song gemacht hatte. Crudups robusten Bluesgesang ersetzt er durch eine einschmeichelnde Melodielinie im lyrischen Tenor. Abwechselnd macht er seine Stimme guttural-gaumig, eng und klein, fast kindlich, dann wieder volltönend maskulin. Er lässt sie abwechselnd schmeichelnd sanft und rau erklingen. Mit dem unübersetzbaren englischen Wort raunchy. Er singt zutraulich dicht am Mikrofon, dann wieder pathetisch raumfüllend. Genauso wechselhaft ist seine Phrasierung. Kurzatmig stoßhaft setzt er ein, dann verschleift er mehrere Wörter zu einem, überspielt Vers- und Satzgrenzen, Dann fügt er zusätzliche Silben ein, die nur rhythmische Funktion haben. Und obwohl Elvis den schwarzen Blues streckenweise ganz wie ein weißer Tenor singt, verändert er den Text. Und zwar so, dass das von den Weißen verachtete schwarze Non-Standard-English provozierend hervortritt. Crudup singt, "Now women be the death of you." Elvis macht daraus die doppelte Verneinung. "She ain't no good for you." Er fügt einen neuen Vers ein über "This girl you're fooling with." Oder vielmehr im Slang der schwarzen Slums, "This girl you're fooling with." Und er lässt das rhythmische Di-di-di-di-di-di von Big Boy Grudup's Skatgesang übergehen ins Dean Martin-haft schmeichelnde "I need your loving, that's alright." Der lustvolle Übermut, mit dem er das tut, hat etwas Dadaistisches. Wo Dada war, wird Diddy. In den Live-Konzerten explodieren diese Übergänge. Zum Beispiel in Houston, Texas. Am 19. März 1955. Die Country-Songs der weißen Hillbillies und den Blues der Schwarzen so provokativ zu verbinden, auf der A- und der B-Seite derselben Single und mit in jedem Song noch einmal in unterschiedlichen Techniken. Nach diesem Prinzip werden auch Elvis folgende Platten bei Sun Records aufgebaut sein. Was Elvis hier mit seiner Stimme und seinem Körper tut, das hat der Musikwissenschaftler Richard Middleton 1979 untersucht, in einer noch immer nicht überholten Analyse. Er unterscheidet zwischen dem Romantic Lyricism oder Lyrical Spirit, wie man ihn als lyrischer Tenor in der weißen Musikschule lernt, und dem genauen Gegenteil, dem, was es nur in den Gospel-Gottesdiensten oder bei den Hauspartys der schwarzen Unterschicht zu hören gibt. Middleton nennt es Gospelization und Boogieification. Die volle, warme Bruststimme des lyrischen Tenors zielt auf sanfte Gleichmäßigkeit der Melodielinie, des Atems, der Phrasierung, auf die Klarheit einer vom Körper möglichst losgelösten Stimme. In seinem ruhig durchgehaltenen Legato werden die Notenlängen sozusagen vorschriftsmäßig eingehalten und die einzelnen Phrasen der Melodie gleichmäßig abgeschlossen. Boogification und Gospelization hingegen sind dieser schmeichelnd sanften Kontinuität der Klänge genau entgegengesetzt. Unterlaufen sie. Ihre angespannten Synkopen gehen gegen den vorgegebenen Rhythmus. Middleton nennt das Cross-Rhythms. So entsteht über dem Viervierteltakt ein Triolenmuster, ähnlich wie im Boogie-Woogie am Klavier. Dabei singt Elvis Triolen auch dort, wo der Text nur eine Silbe hergibt. In Lubbock, Texas, führt Elvis das im Januar 1955 auf die wildeste, artistischste Weise vor. In Fool, 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 einem kleinen Hit der schwarzen Combo The Clovers von 1951. Elvis verdoppelt und zerdehnt die Silben, die um die Melodielinie herum Kapriolen schlagen. Das heftige Hervorstoßen einzelner Silben und das Umkippen von der Bruststimme ins Falsett suggerieren erregte Atemlosigkeit. In diesem Gesang wird nicht nur die Melodie des Songs hörbar, sondern auch der Körper, der ihn hervorbringt. Man hört den Sänger atmen, schnalzen und kieksen, keuchen und seufzen. Man hört, dass diese Stimme aus einem von Emotionen bewegten Körper kommt. Als diese Singweise einige Jahre später zum Merkmal der Soul Music wurde, der weltlichen Variante der frommen Gospel-Songs, und Elvis selbst im Allerheiligsten des Soul
Aufnahmen machte in den Stax Studios in Memphis, da nannte James Brown diesen Elvis My Soul Brother. Das Wunderbare und Sonderbare von Elvis' Gesangsstil liegt darin, dass er die einander widersprechenden Techniken in einem so raschen Wechsel anwendet, als sänge er im Duett mit sich selbst, als erklängen sie gleichzeitig. Middleton nennt das eine Vocal Orchestration. Und wirklich ist es kaum übertrieben, in dieser Stimme ein Orchester zu hören. Die spartanische Instrumentierung von zwei Gitarren und einem Bass gibt das stabile Trapez frei, von dem diese Artistik abspringen kann. Der Wortlaut der Songtexte wird fast bedeutungslos gegenüber dem Eigenleben dieser Performance. Nicht um die Geliebte geht es, nicht um den romantischen Lover und auch nicht um den blauen Mond von Kentucky, sondern es geht in jeder Silbe und jedem Kiekser um Class and Race. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass Elvis' erste Single bei Sam Phillips' Sun Records zeitlich genau zusammenfällt mit dem Urteil des US Supreme Court zur Aufhebung der Rassentrennung an öffentlichen Schulen in den Südstaaten. Am 5. Mai 1954 entscheidet das Gericht in der Sache Brown vs. the Board of Education zugunsten der Integration. Das ist das Ende der Rassentrennung. Jedenfalls offiziell und jedenfalls in den Schulen. In der populären Musik endet sie in Dewey Phillips' Radiostudio und bei Sam Phillips' Sun Records. Zuerst in Memphis und von dort aus innerhalb frappierend kurzer Zeit in Amerika. Ihr Ende beginnt mit Elvis. Seit es den kulturkritischen Begriff der Cultural Appropriation gibt, wird Elvis oft als ein abschreckender Musterfall einer Aneignung genannt, die auf eine Enteignung hinauslaufe, auf eine Durchsetzung kultureller Macht der weißen Mehrheit. Elvis habe, so hat es kürzlich der CNN-Journalist Van Jones in einer Filmdokumentation über Elvis Amerika resümiert, den Schwarzen die Musik weggenommen und sie, kommerziell angepasst, an die weiße Mittelklasse verkauft. Alles Gerede von einer Vermittlung schwarzer und weißer Musik bei Elvis sei bloß mythisierende Verklärung einer kulturellen Machtübernahme. Arthur Goldman, Kulturwissenschaftler an der New Yorker Columbia-Universität, hat 1981 in einer bis heute umstrittenen Polemik behauptet, alle Erzählungen von Elvis' Aufwachsen zwischen den Races seien nachträgliche Übertreibungen.
Da er an den Rockschößen seiner Mutter hing, bis er 15 war, gibt es keine Möglichkeit, dass er irgendein heimliches Leben unter den Schwarzen führte.
Es stimmt, dass in der Welt, in der Elvis aufgewachsen war, die Hautfarbe als letztes Distinktionsmerkmal des White Trash noch übrig blieb. Aber Elvis hätte die Rockschöße seiner Mutter gar nicht loslassen müssen, um zu erfahren, was es hieß, Bewohner des Shacharack zu sein. Er hätte sie nicht einmal loslassen müssen, um die Worksongs der Baumwollpflücker und den Blues der Sträflinge zu hören. Aber er hat sie losgelassen. Spätestens als er sich an Sam Phillips heranmachte und dort eines Abends wie aus dem Nichts seine Version des Blues so zu singen begann, als habe er sich seit Jahren auf nichts anderes vorbereitet. Und es ist wirklich seine Version. Man, that's different, sagt Sam verwundert und bewundernd, als die Aufnahme im Kasten ist. Elvis singt den Blues wie Country-Songs und die Country-Songs wie den Blues. Und er singt beides mit den Stilmitteln der weißen und schwarzen Gospel-Music. Er kommt nicht von der einen Seite, um sich der anderen zu bemächtigen. Er lebt von Anfang an zwischen den Seiten, in der amphibischen Zwischenwelt der Rassen und, spätestens mit dem Umzug nach Memphis, auch der Klassen. Darum inszeniert er seine Songs, wenn er sich so frei bewegen kann wie in Sam Phillips' Studio, wie ein weißer Schwarzer und ein schwarzer Weißer. Darum macht er die Vorräte, die er plündert, wie selbstverständlich zu seinen Songs, stellt sie musikalisch auf den Kopf, schreibt die Texte um, erfindet neue Stimmen. Derselbe B.B. King, dem der junge Elvis in Memphis über den Weg gelaufen war, hat sich auch daran erinnert, mit welcher Empfindung er dann »That's Alright, Mama« gehört habe. »He's giving some other crowd up, sounding a little blackish.« In einer Welt der Segregation, in der alles entweder schwarz oder weiß ist, artikuliert Elvis das ausgeschlossene Dritte, für ihn das Vertraute. In dieser Zwielichtzone ist er aufgewachsen, 19 Jahre lang.
Anfangs sagte mir jemand, Elvis wäre schwarz. Und ich sagte, nein, er ist weiß. Aber er ist bodenständig. Und darum geht's. Nicht schwarz oder weiß, sondern bodenständig. Und welcher Boden es ist, von dem du kommst.
Sagte Sammy Davis Jr. Schon im Laufe der ersten glücklichen Aufnahmetage mit Scotty und Bill bei Sam Phillips beginnt Elvis mit einem Song zu spielen, der dieses Terrain auf die denkbar eigenwilligste Weise ausmisst. Wieder ist die Songvorlage um diese Zeit schon einigermaßen abgenutzt. Sie stammt vom bewährten Songschreiber-Duo Rodgers and Hart, heißt Blue Moon und hat mit dem Kentucky-Walzer nur das romantische Motiv gemeinsam. In der populären Version des Swing-Orchesters von Vaughn Monroe klang sie 1950 noch so.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Was Elvis aus diesem Song macht, ist das vielleicht fremdartigste und wundersamste seiner frühen Experimente. Von dem sentimentalen Schlager streicht er den kompletten Text. Und aus dem pompösen Big Band-Arrangement wird die denkbar sparsamste Instrumentierung. Hier herrscht nur noch die selbstvergessene Einsamkeit des nächtlichen Wanderers. Sie wird nicht beschrieben, sie wird hörbar.
Blue moon, you saw me standing alone.
Ruhig wie ein schläfrig trottendes Pferd markieren der gedämpft geschlagene Bass und Elvis' kaum hörbare Rhythmusgitarre die Harmonielinie. Und darüber erhebt sich Elvis' Gesang. Nicht mit einer, sondern mit zwei Stimmen. Die Körperstimme des lyrischen Tenors erinnert sich an eine einsame Nacht unter blauem Mond.
You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Das Falsett der Kopfstimme träumt in wortlosen, tranceartigen Vokalisen. Entrückt in mystischer Versenkung wird die Stimme zum Instrument unter Instrumenten. Zuerst geschieht das in einem gleichmäßigen Wechsel. Doch je länger dieser Song dauert, und er dauert fast doppelt so lang wie die übrigen, desto mehr nimmt das wortlose Falsett überhand. Elvis reduziert den gesamten Text seiner Vorlage auf eine einzige Strophe. Vier immer wiederholte Zeilen, mehr nicht. Diese Stimme hängt fest in der Zeitschleife der Erinnerung. Der Film ist dort angehalten, wo der Sänger unter dem blauen Mond steht. Alone und without the dream of my own. Der einzige Ausweg, der ihm bleibt, ist das Verschwinden im reinen Klang, die Auflösung der Wörter in die Musik. Wenn im letzten Takt die Bruststimme ein letztes Mal zu hören ist, dann summt sie nur wortlos die abschließende Kadenz. Binnen kürzester Zeit wird dieser Elvis von einem regionalen zu einem nationalen Phänomen. Und zwar bei weißen wie bei schwarzen Hörern. Die Fachzeitschrift Cashbox hat die Rhythm and Blues Hitparaden von 1949 bis 1971 untersucht und festgestellt, dass Elvis in der Beliebtheit afroamerikanischer Hörer in den USA den 19. Platz eingenommen hat. Das klingt nicht sonderlich eindrucksvoll. Aber Elvis ist in diesen gesamten 22 Jahren der einzige weiße Musiker, der überhaupt auf der Liste erscheint.
And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. Ladies and gentlemen, could I have your attention, please? I'd like to tell you that we're going to do a
sad song for you. This song here is one of the saddest songs we've ever heard. It really tells the story, friends. Beautiful lyrics. It goes something like this.
Die großen Fernsehshows, um die sich das Mittelklasse-Amerika in den 50er Jahren schart wie um ein Lagerfeuer. Diese Variety-Shows von Ed Sullivan und Milton Berle und den Dorsey Brothers laden den Außenseiter ein und bestaunen ihn wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Sie machen ihn gleichzeitig zum Star und zum Skandal. Mit seiner Musik, seinem Outfit, seinen androgynen Tanzbewegungen vollzieht und demonstriert er eine Befreiung des Körpers. Und zwar sexuell ebenso wie im Umgang mit Schwarz und Weiß, mit Klassen- und Generationsmerkmalen. Indem Elvis seine Rebellion in den Ausdrucksformen der populären Kunst vollzieht, verallgemeinert er ihre privaten Ursprünge, öffnet er sie als Identifikationsangebot to anyone it may concern. Und wie sich herausstellt, ist das eine ganze Generation. Bezeichnenderweise gilt der Hass, der ihm von reaktionären Politikern, Kirchenführern und Kulturkritikern entgegenschlägt, beiden Provokationen zugleich. Elvis ist für die nationale Rechte die Verkörperung von, mit den Schlag- und Schimpfworten der Zeit, Vulgarität, Respektlosigkeit, Unzucht. Was sie aber vor allem meinen, ist Rassenschande.
You know what it takes, you got it, baby.
Dass Elvis das mit einer so ungebändigten Lust tut, einer so vitalen Energie, so unwiderstehlich, das macht ihn selbst für liberale Zeitungen zum Verderber Amerikas. Die New York Times.
Mr. Presleys Spezialität ist eine Betonung der Körperbewegungen, wie man sie bis jetzt nur von blonden Sexbomben auf dem Laufsteg der Burlesque-Shows kannte.
Die katholische Zeitung America.
Hüten Sie sich vor Elvis Presley. Sein Striptease in Kleidern ist nicht angedeutet, sondern schlicht obszön.
Die Daily News.
Mr. Presley jault seine unverständlichen Texte mit einer unpassenden Stimme. Er ist musikalisch abstoßend und er bewegt sich vulgär, in einer animalischen Weise wie im Bordell.
Unter den jungen schwarzen Musikern, für die genau dieser Elvis zum Idol wird, ist der junge Jimi Hendrix. Sein Biograf Philip Norman erklärt Jimmys frühen Enthusiasmus so.
1955 war auch das Jahr, als Elvis Presley Amerika erschütterte, weil er der erste weiße Sänger war, der mit einer Körpersprache auftrat, wie man sie nur von schwarzen Performern kannte. Der Rassismus schlug Elvis mit Macht entgegen. Er wurde beschimpft. Ihm wurde vorgeworfen, er mache Dschungelmusik populär, die die weiße Jugend genauso verderben werde, wie es ihr mit der schwarzen schon gelungen sei.
Und doch bahnt sich mit Elvis' Aufstieg zum Popstar auch ein Teufelspakt an, nachdem sich die Frage der Cultural Appropriation auf neue Weise stellen wird. Weil er für sein kleines Label schnell zu groß geworden ist, verkauft ihn Sam Phillips an die nationale Plattenfirma RCA Victor. Ein Handel, von dem alle Seiten profitieren. Bei RCA hat Elvis viel weitere künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten als im winzigen Sun-Studio. Bei RCA kann die erste Langspielplatte erscheinen. Hier stehen die nationalen und internationalen Hitparaden offen. Und der Weg nach Hollywood auch. Jetzt tritt Elvis auch in ein neues Regelsystem ein, dessen vollendeter Beherrscher ein mit allen kommerziellen Wassern gewaschener Manager ist, der den Deal eingefädelt hat. Tom Parker, der sich gern The Colonel nennen lässt, betrachtet fortan Elvis als My Boy. Er entwickelt um ihn herum ein ausgeklügeltes System von Medienspektakeln und Merchandising-Produkten und macht ihn zum Gegenstand eines bis dahin beispiellosen Starkults für ein zunehmend aus Teenagern bestehendes Publikum. Und wie das mit Teufelspakten so ist, sie garantieren maximale Erfolge und sie fordern den maximalen Preis. Mit Elvis' Weggang von Sun endet eine Rebellion. Und die Geschichte eines neuen Kampfes, des Kampfes um die Autonomie eines Künstlers, fängt an.
Elvis Presley. Radio-Essay in drei Teilen von Heinrich Detering. Erster Teil: Im Zwielicht. Elvis Presleys Aufstieg. Er sprach Thomas Arnold. Und als Zitator Sebastian Miro. Ton und Technik Manfred Seiler und Philipp Stein. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.